Hi, ich bin Luna.
Und ich bin Neil.
Und wir freuen uns, dass ihr heute bei einer neuen Folge von Solidarität, was können wir tun, dabei seid.
Luna, wusstest du, dass der Song Der Gastarbeiter von Echo Fresh ist in Schulbücher geschafft hat? Ich find's voll krass.
Nee, das Schulbuch habe ich nicht gelesen. Also ich kenne Echo Fresh zwar auch aus meiner Jugend noch, aber dann eher von MTV und Co.
Ja, ich sag das gerade so voller Freude auch, weil, also zu meiner Zeit, ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, es ist jetzt natürlich ein Song, aber irgendwie Bücher von BIPOCs oder von AutorInnen, die marginalisiert sind, irgendwie zu lesen und ja, das einfach in einem Schulbuch vorgestellt zu bekommen oder zu besprechen. Und deshalb, also war es schon für mich sehr überraschend, davon zu hören, dass es jetzt einfach im Schulbuch so ist.
Ja, ich war ja selbst auf einer französischen Schule in Deutschland. Das heißt, ich hatte zwar Deutschunterricht auch, aber größtenteils eben französischen Unterricht und meistens habe ich eben französische Literatur gelesen. Und da muss ich auch sagen, also ich habe mich letztens mit einer Freundin ausgetauscht, mit der ich gemeinsam auf der Schule war. Und wir meinten beide, dass wir eigentlich nie irgendein Buch gelesen haben, wo, also das von einem Autor oder einer Autorin stammte, die halt wirklich BIPOC war. Also nur noch mal kurz für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, die den Begriff BIPOC nicht kennen. Das ist eine Selbstbezeichnung, die aus dem Englischen stammt und die steht für Black, also übersetzt Schwarz, Indigenous, Indigene und People of Color. Ich weiß nicht, Neil, du meintest ja auch, dass marginalisierte Stimmen dir in der Schule nicht so oft unter die Augen gekommen sind.
Ich habe auch gemerkt, dass irgendwie fehlt es so rückblickend jetzt, weil ich war auch auf so einer Schule, wo überwiegend Menschen ja mit Migrationsgeschichte da waren und wir haben dann, also natürlich gehört dann dazu sowas wie die Buddenbrooks oder so, hat das war mein Abi-Thema gelesen, aber ich glaube, ich hätte mich auch gefreut, wenn ich, keine Ahnung, von Fatma Aydemir Elbogen gelesen hätte oder andere coole Romane, die von Autorinnen und Autoren, die nicht so vertreten sind. Und genau das gucken wir uns auch heute an. Also wir fragen uns, hat sich eigentlich was in der Literaturbranche geändert? So jetzt auch außerhalb der Schulbubble. Welche AutorInnen kommen eigentlich vor und wie steht es um Perspektiven von marginalisierten AutorInnen? Und darüber sprechen wir heute mit unseren Gästinnen Georgina Fakunmoju und Yasemin Altunay. Und wir freuen uns total, dass ihr da seid. Also hallo und schön, dass ihr hier seid.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Hallo, danke für die Einladung. Ich bin total aufgeregt. Das ist mein erstes Podcast-Gespräch mit euch.
Meins auch.
Ja, hallo auch von mir. Und genau, ihr seid ja sehr aktiv in dem Bereich und versucht an der Problemlage, die wir ja in der deutschen Literaturlandschaft haben und die wir gerade so, glaube ich, ein bisschen schon angesprochen haben, da aktiv was dran zu verändern. Vielleicht wollt ihr einfach mal kurz loslegen und euch selbst vorstellen und auch nochmal erzählen, was ihr in dem Bereich so macht.
Ja, ich bin Georgina. Ich habe selber einen Podcast gestartet, der heißt My POC Bookshelf. Und ich bespreche in diesem Podcast AutorInnen of Color eben aus Deutschland, Afrika und der afrikanischen Diaspora. Das mache ich seit letztem Jahr, als der Lockdown gerade war, habe ich mir das überlegt. Und ich bin normalerweise Journalistin, also das ist so mein täglich Brot. Ich arbeite beim NDR, beim Fernsehen und ich bin Berlinerin und ich bin Mama von einem zweijährigen Kind.
Ja, ich bin Yasemin. Ich bin Verlagskauffrau und studiere noch im Master Angewandte Literaturwissenschaften hier in Berlin. Bin gebürtige Hessin und genau, wohne seit 10 Jahren hier und habe 2019 den Verlag Literarische Diverse gegründet, um eben genau diese marginalisierten Stimmen mehr in den Vordergrund zu rücken.
Ja, Yasemin, du hast kein Online-Magazin gegründet. Also es gibt ja auch so Online-Magazine wie Rosa Mac oder das Biber-Magazin, die auch eben marginalisierte Stimmen aufgreifen. Und das ist ja auch so dein Ziel mit deinem Verlag. Wie kam es eigentlich dazu, dass du dann gesagt hast, hey, ich mache jetzt einen Verlag und keinen Online-Verlag oder Online-Magazin?
Ich finde es super cool, dass es diese Online-Magazine gibt. Aber irgendwie war es für mich so ein bisschen, ja, so nachhaltiger irgendwie auch, dass Bücher und Magazine in Buchhandlungen ausliegen und dass ich damit auch Leute erreichen kann, die eben nicht online aktiv sind. Da gibt's ja auch sehr viele. Und es war mir wichtig, dass es halt auch super qualitativ hochwertig ist, dass die Leute Bock haben, das zu Hause zu lesen und auch irgendwie mal jenseits der Social Media sich zurückziehen können und die Texte so quasi in Ruhe auf sich wirken lassen können.
Du bist ja auch Verlagskauffrau. Spielt das so auch eine Rolle?
Genau, ich habe so das Gefühl, dass ich freue mich, wenn andere große Verlage auf die Autorinnen aufmerksam werden. Über die Magazine zum Beispiel wurde Dana Vohwinkel jetzt vom Surkamp Verlag aufgenommen. Also sie veröffentlicht da nächstes Jahr einen Roman. Und genau, das ist so mein Ziel, dass AutorInnen gesehen werden. Und genau.
Und sie war auch schon in deinem Magazin.
Ja, in Ausgabe 3 zum Thema Widerstand hat sie einen Artikel quasi veröffentlicht, ja.
Und Georgina, bei dir geht's ja auch um das gedruckte Wort. Also du stellst ja in deinem Podcast und auch dem gleichnamigen Instagram-Channel My POC Bookshelf Literatur vor. Wie siehst du das so? Warum beschäftigst du dich vor allem mit Büchern und warum ist das so wichtig?
Gerade als du meintest, dass du gar nicht weißt, wann du das erste Mal ein BIPOC-Buch gelesen hast, habe ich auch überlegt und bin mal kurz weggesneakt so zu meinem Bücherregal. Ich glaube, das war nämlich tatsächlich Alex Haley, Roots. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das hat mir eine Freundin damals geschenkt, eine schwarze Freundin. Und ich war, glaube ich, damals noch null in dem Thema. Ich glaube, da muss ich irgendwie 17 gewesen sein oder so. Und dann schreibt sich in die Ecke, es ist so süß, so be proud to be black. Und dann irgendwie, dear Gigi, maybe you think it is just a book, but it's that book. It tells you the sad truth about our ancestors. Und es ist, jetzt, wenn ich das lese, kriege ich sogar eine Gänsehaut davon.
Ja, ich auch gerade.
Ich auch.
Weil das einfach, ich glaube, da war sie einfach schon viel schneller oder viel früher sensibilisiert auf dieses Thema. Und wahrscheinlich war es tatsächlich auch das erste Buch, was ich gelesen habe, von einem schwarzen Autoren, der die Geschichte und die traurige Kolonialgeschichte von schwarzen Menschen erzählt. Und jetzt so im Nachhinein würde ich fast denken, irgendwie schade, dass es dieses Buch sein musste, weil es ja auch ein total krasser, harter Stoff ist. Und mit 17 dann so volle Breitseite sich damit beschäftigen zu müssen, war ja wahrscheinlich auch nicht so einfach. Aber ich habe es eben noch in meinem Regal und es ist mir eben auch total wichtig. Und ich glaube, bei mir war das so ein Punkt, an dem ich irgendwie einfach dachte, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Also ich bin halt so ein Büchernerd und ich komme zu Leuten nach Hause und ich gucke irgendwie, was haben die im Regal stehen? Was lesen die? Ja, Sabine guckt schon so ganz so. Ja, das kenne ich.
Sofort.
Und es ist ganz oft so, dass bei weißen Leuten, also wenn ich das jetzt mal so ganz schwarz-weiß in Anführungszeichen sagen darf, die Bücherregale ganz anders aussehen als bei People of Color. Da gibt's ganz andere Bücher und es gibt ein ganz anderes Wissen und einen ganz anderen Kosmos im Prinzip, der sich eben, also die weißen AutorInnen habe ich auch, die habe ich auch gelesen, aber ich habe eben noch ganz viele andere Sachen gelesen und dieses Wissen ist eben marginalisiert und in der Ecke gestellt und findet einfach nicht statt im Diskurs. Und auch wenn ich Podcasts, vielleicht irgendwie Literaturpodcasts mir versucht habe anzuhören, jetzt auch in Corona-Zeiten oder, keine Ahnung, Feuilleton lese oder Kulturnachrichten höre, dann gibt's da erstens ganz wenige People of Color Geschichten und zweitens sind sie immer aus weißer Perspektive erzählt und sie sind eben immer aus einer fast eigentlich im Prinzip immer eurozentristischen, sehr weißen Perspektive erzählt und ich habe mich da einfach nicht gesehen gefühlt und habe einfach gedacht, es kann doch nicht sein, dass es nichts gibt, wo People of Color und BIPOCs abgeholt werden mit ihrem Interesse für Bücher. Wir wollen auch unterhalten werden und wir möchten bitte auch gerne ja Bücher konsumieren und uns über Bücher, über Geschichten, über Diskurse austauschen können. Und ich finde, das war eine riesen Leerstelle. Und deswegen habe ich das angefangen.
Ganz oft ist die Literatur ja dann auch aus einer bestimmten Betroffenheit geschrieben, ne? Also AutorInnen können ja über alles schreiben. Und das ist dann auch ein bisschen befreiend, wenn man auch mal schöne Literatur lesen kann, die nichts mit einer Betroffenheit zu tun hat, finde ich.
Also es ist eigentlich relativ kompliziert irgendwie so vom Thema her, weil wir jetzt natürlich sehen, dass es ganz, ganz viel Literatur von People of Color verlegt wird. Ich denke, das ist auch eine Reaktion auf das, was 2020 mit George Floyd passiert ist. Aber dass wir generell eben, wenn AutorInnen of Color Bookdeals bekommen, dass das eben trotzdem immer in so einem bestimmten Themenspektrum stattfindet und stattfinden muss. Richtig, das ist noch so ein anderer Punkt, der mich auch immer wieder total umtreibt.
Ich kriege dann auch immer so Anfragen von Verlagen zu Büchern mit, keine Ahnung, Fluchterfahrungen und ob ich das nicht haben möchte und vorstellen möchte und ich dann so... Entweder ich antworte nicht oder ich schreibe halt nein, danke, weil dafür habe ich keinen Bock mehr drauf.
Es gibt die krassesten Geschichten irgendwie auch von AutorInnen, die ganz andere Sachen schreiben und die dann irgendwie Anfragen bekommen. Sie kommen doch aus dem und dem Land, möchten Sie nicht, Sie waren doch sicherlich Kindersoldatin, wollen Sie nicht darüber ein Buch schreiben oder sowas? Also das ist dann eben auch wieder total diktiert von weißen Verlagen. Und uns fehlt auch immer noch, ich habe da ja quasi so ein kleines, so ein Fensterchen geöffnet und gucke da jetzt so durch und finde natürlich unendlich viel. Andererseits fehlen aber natürlich trotzdem noch total viele Genres. Also es gibt ganz, ganz wenig People of Color und BIPOCs, die Science-Fiction schreiben oder die Comedy schreiben oder die Thriller schreiben. Das ist dann eben auch entweder ein Sachbuch zu Rassismus oder es ist eine Biografie, in der definitiv auch irgendwo stattfinden muss, irgendwie, wie es denn so war, als schwarzer Mensch in Deutschland aufzuwachsen. Also auch immer sehr so White Tears related, aber ganz wenig so aus der Imagination.
Würdest du sagen, die fehlen? Also die fehlen auch oder die sind einfach noch unentdeckt, die Leute, die sich zum Beispiel mit Science Fiction oder so auseinandersetzen?
Beides, weil die Strukturen, also da kann Jasmin bestimmt mehr zu sagen, weil, also, und wir kennen das ja nie aus dem Journalismus, da sind die Sachen ja auch nicht anders und es ist sehr, sehr schwierig, Journalistin zu werden und die Zugänge fehlen, die Kontakte fehlen, das Wissen fehlt, wie wir es anstellen, in bestimmte Strukturen reinzukommen und so ist es eben auch im schreibenden Gewerbe, denke ich. Und das ist ja eine Art von Dunkelziffer, die wir gar nicht wissen. Also wir wissen ja gar nicht, wie viele Menschen schreiben, die dann eben keine Deals bekommen. Wir wissen ja gar nicht, wie viele Ideen es da draußen eigentlich gibt, die es wert sind, verlegt zu werden, von denen wir nie was erfahren, weil sie gar nicht da sind.
Also ich habe das Gefühl, auch in meinem Verlag und bei den Einsendungen, die ich bekomme, dass viele AutorInnen denken, dass ich das erwarte auch, dass die Leute aus einer Betroffenheit schreiben. Und das möchte ich eigentlich gar nicht. Ich glaube, ich muss das ein bisschen krasser auch formulieren oder vermarkten, dass die Leute das wissen. Weil ich ja eigentlich genau sowas suche, irgendwie Fantasy oder was auch immer. Deswegen, genau, werde ich das jetzt ein bisschen anders promoten, glaube ich. Und genau, die großen Verlage sind ja, ich höre das von vielen AutorInnen, dass sie Texte schreiben und einsenden und dass sie dann als Feedback von dem Lektorat zum Beispiel hören, dass sie es anpassen sollen oder so bestimmte Begriffe erklären sollen für das Publikum, für das weiße Publikum natürlich, dass sie es verstehen. Aber ich finde, Schreibende und auch Lesende müssen aushalten, dass sie nicht alles erklären müssen und dass nicht alles verstanden werden kann. Also wenn ich jetzt einen Text lese und da ist ein Fremdwort, mein Gott, dann google ich das. Und es muss jetzt nicht in Klammern erklärt werden oder irgendwie in einem Inhaltsverzeichnis oder so. Also
Öko-Thriller aus Alaska auch nicht anders wahrscheinlich, oder? Oder ein Wissenschaftskrimi oder keine Ahnung was.
Ich kann ja auch nicht irgendwie das Leben von einer weißen, privilegierten Frau nachempfinden. Aber ich lese es trotzdem und wenn die Literatur gut ist, dann feiere ich sie ja trotzdem.
Ich wollte nochmal so historisch ein bisschen zurückgreifen und ich fand es voll spannend, weil Georgina, eben du ja gerade erzählt hast, wie so deine erste literarische Erfahrung war von einem BIPOC-Autoren, weil ich selbst bei mir gemerkt habe, ich habe nämlich Geschichte und Französisch studiert, also Romanistik, dass ich eigentlich erst in der Universität so ein ganzes Feld entdeckt habe, der frankophonen Literaturgeschichte, wo es ja eigentlich schon AutorInnen gibt, die seit Jahrhunderten schreiben und die einfach in der Schule mir nie unter die Augen gekommen sind. Und da gibt's eine Literaturzeitschrift, die dann auch zu einem Verlag geworden ist, Présence Africaine, ich weiß nicht, ob das euch irgendwas sagt. Und dann denke ich mir immer, ja, okay, natürlich, in Frankreich gibt's dann nochmal einen anderen kolonialen Kontext und Frankophonie ist heute unter anderen ehemaligen Gebieten, kolonialen Gebieten immer noch weltweit verbreitet. Und wenn ich dann den Vergleich zu Deutschland ziehe, frage ich mich, naja, aber in Deutschland gibt es auch eine koloniale Vergangenheit und Deutschland ist ein Einwanderungsland. Gibt es denn da eigentlich auch so eine Geschichte? Also gab es schon eine, ja, in der deutschsprachigen Literaturlandschaft BIPOC-AutorInnen, marginalisierte Stimmen, die sich zusammengetan haben, oder gibt es da einen Verlag? Vielleicht kann eine von euch da mehr dazu mir erzählen.
Also schwarzes Leben in Deutschland ist viele Jahrhunderte alt, aber wirklich zusammengefunden, ich würde jetzt, also ja, Netzwerke gebildet, zusammengefunden, hat ja die Community eigentlich so zu Zeiten von Audre Lorde und Maya Hym. Und Audre Lorde war ja eine zentrale Figur an der Stelle. Die ist ja in den USA gewesen und ist geholt worden nach Deutschland von Dagmar Schulz. Die war damals im Hollander Braun Verlag und der ihr gehörte. Und sie hat sie eingeladen an die FU für eine Gastprofessur. Und Audre Lorde fing quasi an zu sagen, ihr Leute, ihr müsst eure Geschichten aufschreiben und ihr müsst euch treffen, ihr müsst euch vernetzen. Und daraus ist ein Buch entstanden, Farbe bekennen, afrodeutsche Geschichte, wo sehr viel Zeitgeschichte zusammengetragen wurde. Und ich weiß, dass Mai Ayim mit anderen schwarzen Frauen, afrodeutschen Frauen, auch Schreibwerkstätten organisiert haben, empowered haben. Ich weiß nicht, was daraus geworden ist. Ich habe eine Folge gemacht mit Dagmar Schulz und Ika Hügel-Marschall darüber, also über Mai Ayim. Aber dieses Thema haben wir so ein bisschen ausgespart, leider. Und da waren genau die gleichen Fragen im Prinzip wie heute. Und ich mache mir da auch ein bisschen Sorgen drüber, dass damals, das ist ja nun auch schon eine Runde her, wir eigentlich mit den gleichen Fragen konfrontiert waren und mit den gleichen Problemen konfrontiert waren. Und ob das tatsächlich irgendwie zu etwas geführt hat oder da hat das irgendwie Strukturen gestärkt. Möglicherweise, weil Yasemin heute einen Verlag hat, den zu dieser Zeit auf keinen Fall denkbar gewesen wäre. Von daher würde ich das positiv sehen.
Nur noch mal ganz kurz vielleicht, um das noch mal aufzugreifen. Aber Yasemin, dann bist du schon so eine der ersten Personen, kann man sagen, in Deutschland, die wirklich einen Verlag hat, die sich darauf, also ich finde das wirklich spannend, dass das erst im 21. Jahrhundert passiert ist, die sich sozusagen auf sowas spezialisiert hat. Kann man das sagen?
Das hört sich so krass an, dass ich die Erste bin. Also natürlich gibt es irgendwie Vorreiterinnen, die schon längst irgendwie sich in diesen Bereichen betätigt haben. Aber ich habe es wahrscheinlich so ein bisschen umfassender aufgebaut quasi. Also marginalisiert ist ja sehr ein sehr großes Wort auch. Und ja, ich finde, es hört sich immer komisch an, irgendwie die Erste von irgendwas zu sein. Aber ja, also es ist irgendwie voll schön. Auch.
Es ist richtig, also wichtig, was ihr beiden auch macht, also vor allem auf Social Media, haben wir in der Vorbereitung gemerkt, was für eine Rolle das eigentlich spielt. Also ihr wisst ja jetzt auch, wir haben nicht in der Schule irgendwie Bücher gelesen von AutorInnen of Color und marginalisierte Stimmen, von denen eben erfahren, sondern wir hatten beide den Eindruck, Social Media sei Dank und vielleicht auch dank unserer Bubble, so den Menschen, denen wir folgen, dass wir auf Bücher gestoßen sind, die total spannend und wichtig sind und unsere Perspektiven erweitert haben. Ich habe das Gefühl, ich bin da echt zum ersten Mal auf neue AutorInnen gestoßen, die ich einfach von denen ich vorher nicht wusste, dass es sie gibt und die mir auch so viel gegeben haben, allein weil der Name ja zum Beispiel türkisch war und ich dachte, ah krass, kann ich mit bonden, also so auf so einer anderen Ebene auch. Und wir haben uns da gefragt, also vor allem, du bist ja auch mit deinem Verlag, Yasemin, so die Erste, inwieweit das überhaupt noch immer eigentlich eine Nische ist.
Also ich glaube und denke das auch ganz oft, dass viele Verlage das immer noch als Trend sehen und dass sich das irgendwann wieder legt und das dann wieder so ein bisschen in den Hintergrund rückt. Weil gerade werden ja sehr viele BPOC-AutorInnen auch veröffentlicht. Ich hoffe, dass das nicht als Trend weiter gesehen wird, sondern dass sich da langfristig auch was verändert. Aber vor allem Social Media habe ich das Gefühl, dass sich da was tut, dass Verlage auch checken, wie wichtig das ist und wie viele Menschen man über Social Media auch erreichen kann. Ich habe ja zum Beispiel bei Instagram auch über Bookstagram eigentlich angefangen. Ich habe angefangen, Rezensionen zu schreiben irgendwie und hätte auch nicht gedacht, dass diese Bubble in Anführungszeichen ja auch voll groß ist und dass man da auch so inspiriert wird und auch neue AutorInnen kennenlernen quasi. Also ja, ich habe von Georgina auch sehr viel gelernt. Also man kriegt ja auch immer so Hintergrundinfos auch noch, die man vielleicht selber nicht weiß.
Kannst du nur kurz für alle, die Bookstagram nicht kennen, kurz erklären, was das eigentlich ist?
Also ich sehe so, dass es, dass Menschen Bücher lesen und die quasi rezensieren. Einige machen das ausführlicher, manche nur kurz. Ich habe mich da ein bisschen zurückgezogen in letzter Zeit und poste dann vielleicht auch nur Zitate, um irgendwie aufmerksam auf ein Buch zu machen oder um es, ja, so ein bisschen Austausch zu haben. Genau. Es ist aber sehr zeitintensiv, deswegen habe ich das so ein bisschen weniger verfolgt in letzter Zeit. Dafür machen das andere umso schöner.
Ja, ich bin so ein bisschen pessimistisch tatsächlich. Also ich finde es auch total toll, was auf Bookstagram passiert. ich habe ja auch erst die Idee gehabt, okay, ich möchte einen Podcast machen aus schwarzer Perspektive und AutorInnen of Color und habe dann festgestellt, oh, auf Instagram gibt es Sachen, Leute, die machen was mit Büchern, Hammer. Und merke auch, frisst total viel Zeit, macht mir aber mega Spaß. Und ich lerne da auch ganz viel, auch von anderen Accounts und habe da super viele total spannende Leute kennengelernt schon. Und da ist meine Welt tausendmal größer geworden. Also ich bin jetzt nicht der große Social-Media-Freund an sich. Ich hätte, glaube ich, auch persönlich keinen Account gehabt. Aber ich finde dieses Bookstagram und diese Möglichkeit, alternatives Wissen zu streuen, natürlich sehr attraktiv. Andererseits ist es eine Art von Arbeit, die ja unkommerziell ist und die kein Geld einbringt. Und ich finde es schon krass, was viele Leute auch in Podcasts, auch ihr, tut, um diese Art von Perspektive in die Öffentlichkeit überhaupt zu bringen und dass das nicht in den weißen Strukturen schon manifestiert ist. Und das meine ich auch mit, da bin ich so ein bisschen pessimistisch oder negativ eingestellt, weil ja, es gibt eben immer wieder diese Wellen an Aufmerksamkeit und wir sind jetzt eben voll in dieser Welle der Aufmerksamkeit gerade drin. George Floyd, das ist nicht lange her, das war letztes Jahr. Und wir sind eben genau jetzt in der Produktion, wo alle Verlage gesagt haben, wir machen jetzt mehr POC, BPOC, Literatur, wir bringen jetzt mehr Leute auf den Markt. Das kann in ein paar Jahren wieder ganz anders aussehen und ich bin da erst zufrieden oder eher, ich sag mal, milde gestimmt, wenn sich die Personalstruktur auch ändert in den Verlagen. Weil es eben doch so ist, dass weiße Menschen darüber entscheiden, ob wir gesehen werden oder ob wir nicht gesehen werden. Und es gibt einfach ein super Beispiel von Toni Morrison, die in den 60er Jahren, die hat, glaube ich, fast 30 Jahre bei Random House, bei einem Riesenverlag gearbeitet und hat nur dadurch, dass sie da war, sie war die erste schwarze Verlegerin überhaupt, glaube ich, in den USA und bei so einem großen Verlag. Und die hat unheimlich viele Leute reingebracht. Die hat unheimlich viele Leute verlegt, die schwarz waren. Und als sie gegangen ist, ist das wieder eingebrochen, die Zahlen an BPOC-Literatur. Und ich glaube, das ändert sich nur, wenn Leute Platz machen in den Verlagen, wenn es mehr Verlegerinnen, VerlegerInnen gibt of Color, die dann eben dafür sorgen, dass die Türen aufgehen und die Perspektiven reinkommen. Das, für mich sind das oft noch Kleeblattentscheidungen und so, ne? So nach außen hui und nach innen fui. Und eigentlich haben wir es doch nicht verstanden, möchten aber nicht rassistisch dastehen und zeigen jetzt eben nach außen hin, dass wir alles richtig machen. Und was ich auch nochmal sagen will, es gibt einen super Artikel von letztem Jahr, auch von Dezember 2020, von zwei Journalisten, die für die New York Times, also wir haben ja sowas nicht, aber die New York Times hat Geld und Zeit investiert. Es war ein paar Monate auch nach der Ermordung von George Floyd. Und die haben sich angeguckt, was die großen Verlage jahrzehntelang gemacht haben und haben AutorInnen durchforstet von 1950 bis 2018 von allen großen Verlagen und haben 8000 Bücher gecheckt und 4000 AutorInnen Namen gecheckt, wie hoch der Anteil von BPOC-Literatur war. Wollt ihr raten, wie viel es ist?
Oh Gott, das klingt auf jeden Fall nach einem gruseligen Ergebnis.
Also es waren 95% weiß.
Also da hätte ich mir echt mehr erwartet. Ich will gar nicht wissen, wie es in Deutschland aussieht.
Wir werden diese Zahlen aber nicht kennen, weil hier keiner zählt und weil wir deswegen auch gar keine Argumentationsgrundlagen haben. Aber dieser Artikel ist total super, weil er eben eine Grundlage bietet. Und da kommt eine andere Verlegerin auch zu Wort, eine schwarze Verlegerin, die sagt, es sind immer in Wellen, immer alle 10 bis 15 Jahre kocht das hoch. Da gibt's auch ganz schöne Diagramme, die dann zeigen, irgendwie, nach George Floyd, bumm, ne, komplett nach oben gegangen, weil Verlage sich eben auch richten nach dem News-Cycle, also auch gucken irgendwie, was ist denn gerade Thema. Und wenn morgen die Welt untergeht, dann wegen irgendwas anderem, dann sind unsere Themen nicht mehr da.
Du hast gerade ganz, ganz, ganz viele Punkte aufgegriffen, die perfekt als Überleitung gehen zu unseren nächsten Fragen. Also zum einen, ich habe zum Beispiel eine Freundin, die hat literarisches Schreiben studiert. Sie ist weiß, aber sie schreibt Lyrik. Und das ist ja sowieso auch so ein Bereich, der, glaube ich, also wo sich AutorInnen ziemlich schwer tun. Und sie meinte zum Beispiel, bei einem ihrer Bücher hat sie keinen Cent verdient. Also sie war eigentlich fast glücklich, dass sozusagen der Verlag das Buch trotzdem rausbringt und dass das so ein ganz typisches Phänomen sei, dass eben kleinere Bücher mitgehen und dann die größeren Bücher dafür zahlen. Aber dass dann am Ende für die Person dahinter gar nicht unbedingt Geld übrig bleibt. Und da habe ich mich dann gefragt, ist das dann ähnlich bei einem kleinen Verlag wie deinem? Also verläuft es da ähnlich?
Also ich habe das schon öfter gehört, dass Verlage das so machen, dass Bücher quasi verkauft werden und bis die Kosten gedeckt sind, werden die AutorInnen nicht bezahlt. Und das dauert manchmal halt auch ewig, vor allem bei Lyrik, was sich vielleicht dann nicht so gut verkauft. Und ich möchte das aber ganz anders machen. Ich habe das jetzt mit Olaide Frank sofort gemacht, dass sie from Book One quasi bezahlt wird, auch anteilig, weil ich möchte natürlich auch Strukturen irgendwie verändern, auch so Bezahlungsstrukturen und so weiter. Und das ist für mich halt super schwierig. Und ich denke mir dann immer so, größere Verlage, ein bisschen größere könnten das längst machen irgendwie. Die werden auch finanziell gefördert und so weiter. Und es hängt dann irgendwie immer an den Kleinen, dass so Strukturen verändert werden. Aber es ist aber echt harte Arbeit dann auch irgendwie, das dann auch durchzusetzen. Und Georgina, was du vorhin meintest, dass wir so abhängig sind, auch so von weißen Förderinnen zum Beispiel. Ich habe Anträge gestellt und krieg dann halt auch keine Förderung, weil, keine Ahnung, ich weiß die Gründe nie, ne? Aber man ist immer irgendwie abhängig von diesen Strukturen und von diesen Leuten, die irgendwie Macht haben, aber selbst nichts ändern wollen, ne? Und dann, wenn du dann einen Platz kriegst, dann aber nur zu Diversity-Themen, ne? Also ich habe auch ganz viele Anfragen bekommen mit so, hier, wir haben jetzt hier eine Diversity-Konferenz und möchtest du nicht kommen und über deine Arbeit sprechen und so weiter. Aber ich habe irgendwie auch keinen Bock, Rednerin für Diversity zu sein, sondern ich will auch einfach nur geile Literatur rausbringen. Und ich hadere noch so ein bisschen damit, ob ich sowas dann annehme oder absage oder genau, wie es eigentlich weitergeht und welche Literatur ich dann auch rausbringen möchte. Weil, ja, wie gesagt, vieles aus einer betroffenen Perspektive immer geschrieben wird und so.
Du bist ja auch Kultur- und Kreativpilotin. Du wurdest ausgezeichnet von der Bundesregierung. Also herzlichen Glückwunsch erstmal dafür.
Dankeschön.
Was heißt das für dich? Also du hast ja eigentlich bis hierhin aus eigener Kraft vieles gestemmt. Du studierst noch, hast einen Verlag gegründet. Und jetzt hast du aber so eine Förderung ja damit auch bekommen, oder? Nichts?
Nee, was wir kriegen heißt das genau? Keine Kohle. Wir bekommen quasi ein Mentoring-Programm über ein Jahr. Das sind, glaube ich, 5 Termine. Und da sprechen wir quasi über genau solche Themen, wohin ich möchte und wie ich das vielleicht auch erreichen kann. Und genau so als Unterstützerinnen im Background. Eine finanzielle Förderung wäre natürlich nice gewesen für alle Beteiligten.
Aber vielleicht ist das auch noch ein Übergang zu unsere Frage, die wir ja immer stellen, und zwar, wie können wir uns solidarisch zeigen? Also wie kann jede einzelne Person euch unterstützen? Und genau, vielleicht noch jetzt nochmal spezifischer zu dem Thema. Was kann man generell machen, damit die deutschsprachige Literaturlandschaft einfach ein bisschen bunter wird?
Also ich glaube, die Entscheidung liegt immer bei den Lesenden. Alleine, dass Magazine gekauft werden oder die Bücher, unterstützt mich ja in meiner Arbeit. Ich glaube, in Bezug auf literarische Diverse ist es tatsächlich auch irgendwie der einzige Weg, mich zu unterstützen und natürlich auch irgendwie auf Social Media mit mir zu kommunizieren, vielleicht auch Freundinnen davon zu erzählen. So könnte man mich unterstützen, glaube ich. Ich weiß nicht, ob man da noch mehr machen kann, aber ich bin da auch echt voll zufrieden mit der Community, die ich da irgendwie aufgebaut habe, und alle sind sehr wohlwollend und ich darf auch irgendwie Fehler machen, in Anführungszeichen. Wie kann man dich unterstützen, Georgina?
Ich weiß nicht. Nee, gar nicht. Also letztens hat mir jemand, das fand ich so nett, die macht so ganz tolle Keramiksachen, hat mir geschrieben und meinte irgendwie, du machst das unkommerziell und stellst dieses ganze Wissen zusammen und es ist einfach viel Arbeit und ich schätze das und mich inspiriert das und ich lerne davon ganz viel und ich will dir was schicken und ich bin so happy darüber. Ja, also schick mir Sachen. Nein, Quatsch. Anerkennung dafür wärmt natürlich mein Herz und lässt mich weitermachen. Meinem Instagram-Account folgen, denke ich, und meine Folgen hören oder Themen vorschlagen und einfach ein bisschen Feedback geben, weil für mich ist das alles noch relativ neu. Ich habe jetzt 6 Folgen gemacht, einen Podcast, einen Instagram-Kanal seit einem Jahr. Aber es ist natürlich unheimlich viel rausgeben und es kommt auch super viel zurück und da bin ich auch happy für. Aber je mehr zurückkommt, desto mehr habe ich das Gefühl, dass ich das eben nicht so im luftleeren Raum mache, sondern dass es irgendwie in einer Gemeinschaft passiert.
Voll, ich versende die Magazine ja immer von zu Hause aus und wenn die hier in der Umgebung wohnen, gehe ich natürlich selber hin und dann quatsche ich mit den Leuten an der Tür und es ist irgendwie voll schön. Also es steckt voll viel Arbeit drin, aber ich krieg auch so viel zurück, also ja.
Ja, vielleicht noch kurz zum Ende, weil wir ja jetzt hier zwei Expertinnen da haben. Ja, das Jahr 2021 neigt sich zum Ende und vielleicht nochmal mit Rückblick oder allgemein, wollt ihr noch irgendein Buchtipp uns da lassen?
Ich habe zwei Buchtipps. Einmal auf jeden Fall von diesem Jahr Shader Basyar, Drei Kameradinnen, absoluter Favorite dieses Jahr. Und fürs nächste Jahr von Dui Gual, das erscheint im Corbinian Verlag, Yeni Yeşilen Ler. Das ist deutsch-türkisch geschrieben und darauf freue ich mich sehr. Da kam jetzt auch gestern die Literatur-Podcast-Folge vom Literaturhaus Berlin.
Meine Buchtipps sind auf jeden Fall, weil wir ja dieses Jahr ein ganz besonderes Jahr haben, nämlich das Jahr des 25. Todestages von Maya Yim, der afrodeutschen Dichterin und Aktivistin. Und es gibt ein ganz tolles, berührendes Buch, neues Buch, Radikale Dichterinnen, sanfte Rebellen, was Dagmar Schulz und Ika Hübel-Marschall rausgebracht haben. Das sind ihre Wegbegleiterinnen gewesen. Und die haben sich nochmal die Mühe gemacht und haben ganz viele Leute von hier aus den USA, aus Ghana gebeten, sich zu erinnern mit Texten. Und 25 Menschen haben sie zusammengetragen. Teilweise mussten sie übersetzen. Und es sind unheimlich schöne Erinnerungen einfach an diese Person, an Maya Yim. Und die Gedichtbände waren lange Zeit vergriffen, da war ich ganz traurig drüber. Und die sind jetzt vor kurzem auch wieder rausgekommen. Blues in Schwarz-Weiß und Nachtgesang in einem Band und Grenzenlos und Unverschämt. Also das ist wirklich richtig, richtig toll, dass es diese Gedichte wieder gibt.
Darf ich noch was sagen?
Natürlich.
Ich suche für die fünfte Ausgabe, für das fünfte Magazin noch ein Thema. Ich habe schon ein paar im Blick, aber falls euch was einfällt, schreibt mir gerne über Social Media oder wo auch immer.
Vielen Dank für das tolle Gespräch und dass ihr da wart.
Vielen Dank auch, dass ihr uns zusammengetackelt habt jetzt, ne? Weil das war ja wirklich irgendwie, ich habe, als ich Yasemins literarische Diverse zum ersten Mal gesehen habe, bin ich fast kreischend quasi aus dem Stuhl gefallen. Weil ich das so toll fand, was sie macht. Und wir tackeln das Problem wirklich so von zwei unterschiedlichen Seiten. Das ist wie so ein Burger, ne? Und in der Mitte ist das Problem und es wird jetzt so aufgefried. Und also vielen Dank. Freut mich auch total, dich kennengelernt zu haben.
Ja, voll. Danke.
Alle wichtigen Infos zur Folge und weiterführende Links packen wir euch wie immer in die Shownotes. Und natürlich kommen dann auch die ganzen Buchtipps mit rein. Und ich glaube, es ist auf jeden Fall empfehlenswert, dass ihr, die da draußen zuhört, selbst mal auf die Internetseite von Literarische Diverse schaut oder auch auf den Instagram-Kanal von Georgina. Also die Infos findet ihr auf jeden Fall in den Shownotes. Und da findet ihr dann sicherlich auch noch ganz viel weitere Literatur, die man 2022 entdecken kann.
Und in Folge 43 haben wir uns übrigens schon mit einem ähnlichen Thema beschäftigt. Und zwar ging es da um Vielfalt in der Kinderlektüre und wir haben mit Sarah und Annika Heine vom Kinderstark-Magazin gesprochen. Das ist Deutschlands erstes diskriminierungskritisches Kindermagazin und hat jetzt auch wie Yasemins Projekt beim Kultur- und Kreativpilotinnen-Projekt der Bundesregierung gewonnen.
Wenn ihr Themen für uns habt, interessante Projekte kennt, Menschen, mit denen wir unbedingt reden sollten, dann schreibt uns gerne eine Mail an solidaripod@gmail.com oder einfach eine Nachricht über Instagram. Und natürlich freut es uns, wenn ihr uns abonniert, denn dann könnt ihr keine weitere Folgen mehr verpassen.
Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Jahr, wahrscheinlich dann im neuen Jahr. Ciao.
Ciao, danke.